Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die große Protestwelle im Iran ebbt offenbar etwas ab. Der staatliche Sicherheitsapparat hatte zuletzt extrem hart durchgegriffen. Menschenrechtsorganisationen sprechen von mindestens 600 Toten. Andere Schätzungen liegen deutlich höher. Die Internetsperre im Iran macht es schwierig, solche Angaben zu überprüfen. Die EU-Kommission erwägt jetzt härtere Sanktionen gegen das Mullah-Regime. US-Präsident Trump hat mit militärischen Schritten gedroht, noch aber suche Teheran das Gespräch, so Trump.
Große Demonstrationen in mehreren iranischen Städten für die Regierung. Diese Bilder veröffentlicht das iranische Staatsfernsehen heute, will mit der Propaganda zeigen, dass es nach wie vor Unterstützung für die Machthaber gibt. Weil die das Internet fast komplett blockiert haben, dringen seit Tagen nur wenige Bilder von Protesten gegen das Regime nach außen. Sie wollen Freiheit. Der Iran hat seit sehr langer Zeit keine Freiheit zugelassen. Und ich glaube nicht, dass die Demonstranten versuchen, mich zu beeindrucken. Sie versuchen, jemanden zu finden, der ihnen hilft. Sie sind belagert und jetzt sieht es so aus, als würden sie erschossen, was sehr schlimm ist. Am Vormittag US-Zeit. Treffen des US-Präsidenten mit seinem Außenminister im Weißen Haus. Beratungen über die Lage im Iran. Bislang sind keine Details nach außen gedrungen. Morgen soll es ein Sicherheitsbriefing zu einem möglichen Eingreifen der USA geben. Solidaritätsbekundungen mit den Protestierenden im Iran, mittlerweile in einigen US-Großstädten, wie hier in Los Angeles. Aus dem US-Exil heraus versuchen Stimmen der Opposition, wie der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, Einfluss zu nehmen. Präsident Trump, der Anführer der freien Welt, beobachtet euren unbeschreiblichen Mut und ist bereit, euch zu helfen. Das Regime in Teheran verbittet sich einer Einmischung. Man habe die Lage unter Kontrolle. Das Entscheidende ist, dass Menschen wegen Trump noch mehr Chaos auslösen und die Zahl der Toten in die Höhe treiben, um die USA zu einem Eingreifen zu drängen. Die Proteste im Iran dauern seit 2 Wochen an. Laut Menschenrechtsaktivisten sind dabei bereits hunderte Demonstrierende getötet oder verletzt worden.
Und Katharina Willinger beobachtet für uns die Lage im Iran von Istanbul aus. Wir haben es eben gehört, die Zahl der Toten soll noch einmal gestiegen sein. Von mindestens 600 ist die Rede. Was hören Sie? Gehen die Proteste trotzdem weiter?
Ja, nachdem ja bis zum Wochenende die Bilder in den sozialen Medien, die es geschafft haben, aus dem Land zu dringen, von Protestbildern dominiert waren, sehen wir eigentlich gestern und auch heute wieder viele erschütternde Aufnahmen. Beispielsweise aus der Gerichtsmedizin, auch heute wieder im Stadtzentrum der Hauptstadt Teheran, wo Angehörige nach ihren erschossenen Liebsten suchen, also Demonstrierende, die auf den Straßen waren. Die Zahlen können wir nicht überprüfen, aber die Bilder schauen schon danach aus, dass es sich da um eine große Menge handelt und Menschenrechtsorganisationen, Sie haben es gesagt, sprechen ja von mindestens 600. Wir haben heute mit 3 unabhängigen Quellen sprechen können und die Angaben decken sich. Es war heute wohl menschenleer in Teheran und die Proteste seien mittlerweile sehr klein, denn diese Bilder haben natürlich einen Effekt aufs Regime. Ich lese aus einer Nachricht vor, die wir erhalten haben. Die Situation ist sehr schlimm. Am Donnerstag waren alle noch voller Hoffnung. Jetzt sind viele enttäuscht. Und natürlich rechnen viele, wie auch schon in der Vergangenheit, jetzt mit Anklagen, mit Vorführungen im staatlichen Fernsehen und auch mit einer Hinrichtungswelle.
Wie ist Ihre Einschätzung? Ist das Regime jetzt geschwächt?
Das Regime ist deutlich geschwächt, viel schwächer als noch vor wenigen Jahren. Innenpolitisch der Frust, der Wut, der Hass der Bevölkerung, der ihnen entgegenschlägt, aber auch außenpolitisch. Seit dem 7. Oktober sind ja viele Verbündete in der Region weggebrochen, beispielsweise die Hisbollah im Libanon, der Langzeitmachthaber Assad in Syrien. Und dadurch können diese ganzen Drohungen, die das Regime ja auch immer wieder ins Ausland schickt, den Nahen Osten in Brand zu setzen beispielsweise, natürlich auch nicht mehr fruchten.
Katharina Willinger in Istanbul, vielen Dank. Die Proteste im Iran sind auch das Top-Thema auf Tagesschau 24, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Darin ein Porträt von Reza Pahlavi, dem Sohn des 1979 gestürzten Schahs. Außerdem ein Experteninterview. Auf seiner ersten Asienreise im Amt besucht Bundeskanzler Merz Indien und dort die Heimatregion von Premier Modi. Deutschland und Indien wollen künftig deutlich enger zusammenarbeiten. So wurde eine Absichtserklärung für mehr Kooperation in der Rüstungsindustrie unterzeichnet. Ein weiteres Abkommen betrifft den Zugang zu Rohstoffen aus Indien. Deutschland will außerdem indische Fachkräfte anwerben, vor allem für den Gesundheitssektor.
Gemeinsam an einem Strang ziehen, das passt zu den Plänen des Bundeskanzlers für die Vertiefung der Beziehung zu Indien. Dass ihn Premierminister Modi in seinem Heimatstaat Gujarat empfängt, gilt als besondere Ehre. Und dass Merz Indien vor China und Japan besucht, wird hier positiv registriert. Der Besuch von Kanzler Merz verleiht der Beziehung zwischen unseren beiden Ländern heute neue Dynamik und neues Vertrauen. Für ihn ist es die erste Reise nach Asien. In Zeiten geopolitischer Turbulenzen und Umbrüche suchen beide Seiten neue Verbündete.
Wir müssen heute ein größeres Netz an Partnerschaften knüpfen, und zwar schnell und mit langem Atem zugleich.
Es geht der Bundesregierung um den Ausbau der strategischen Partnerschaft in den Wirtschaftsbeziehungen, Rüstungsgütern und Fachkräftegewinnung. Dazu wurden 27 Vereinbarungen geschlossen. Vor allem bei Zukunftstechnologien will man enger zusammenrücken.
Deshalb haben wir vereinbart, die Zusammenarbeit in zentralen Bereichen wie kritische Mineralien, künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Telekommunikation, Wasserstoff und Batteriespeicherung zu vertiefen.
Einen weiteren Schub verspricht sich Bundeskanzler Merz von mehr indischen Fachkräften, einem milliardenschweren U-Boot-Geschäft und einem Freihandelsabkommen, für das Premierminister Modi eine EU-Delegation Ende des Monats empfängt.
Herr Markus Preis, Sie begleiten den Kanzler auf seiner Asienreise. Merz will die Beziehungen zu Indien stärken. Ist ihm das heute gelungen?
In der Politik funktioniert ja immer auch auf so einer menschlichen Ebene. Und da muss man sagen, wenn man die Bilder sieht, Friedrich Merz und Narendra Modi, die waren sich da heute offenbar ziemlich sympathisch. Das war ein warmer, ein sehr großer, ein sehr herzlicher Empfang, den der Bundeskanzler hier bekommen hat. Und ich würde sagen, auch schon außergewöhnlich für einen solchen Besuch. Wenn man jetzt guckt, was bringt das Ganze denn, und fragt die mitgereisten Wirtschaftsvertreter, dann sagen die, gute Atmosphäre ist häufig auch gut für die Geschäfte. Das macht viele Türen auf. Und der Bundeskanzler hat gesagt, Indien ist der Wunschpartner. Warum ist das so? Zwei Zahlen dazu. Zum einen, Indien hat 17 mal so viele Einwohner wie Deutschland, ist also ein riesiger Markt. Aber obwohl es so ein riesiger Markt ist, ist es nur der 23. wichtigste Handelspartner bisher. Also da ist viel Luft noch nach oben.
Politisch liegen die Positionen zum Teil ja weit auseinander. Kam das beim Treffen mit Modi zur Sprache?
Also der wichtigste Streitpunkt ist sicher der Krieg in der Ukraine und die Tatsache, dass Indien eben immer noch sehr viele Geschäfte mit Russland macht. Der Bundeskanzler hat das heute angesprochen. In dieser Stadt hier wird ja nicht nur Friedrich Merz heute freundlich empfangen, sondern in der Vergangenheit sehr häufig auch schon Wladimir Putin wirklich regelrecht umarmt. Der Kanzler, wie gesagt, hat das kritisch angesprochen, hat aber gesagt, ohne erhobenen Zeigefinger. Umgekehrt hat Indien wohl sehr deutlich gesagt, dieses Land hier hat 1,4 Milliarden Menschen, die brauchen viel Energie und die werde Indien auch künftig weiter in Russland beziehen.
Markus Preis, vielen Dank nach Ahmedabad. Die SPD möchte die Erbschaftssteuer grundlegend reformieren mit dem Ziel, die Regeln gerechter zu gestalten. Geplant ist unter anderem, große Erbschaften stärker zu besteuern. Das geht aus einem SPD-Papier hervor, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Für Unternehmen ist ein Freibetrag von 5 Millionen Euro geplant, um die steuerfreie Weitergabe von Familienbetrieben zu ermöglichen.
Wenn es nach der SPD geht, müssten die Erben einer Firma wie der von CSU-Mitglied Ferdinand Munk in Günzburg künftig deutlich mehr Erbschaftssteuer zahlen. Die Sozialdemokraten schlagen vor, sogenannte Verschonungsregeln abzuschaffen und stattdessen einen Freibetrag in Höhe von 5 Millionen Euro Unternehmenswert einzuführen.
Wenn die Verschonung nicht da ist, dann zahlen sie für das Vermögen, also die Hallen, der ganze Besitz, zahlen sie eine Erbschaftssteuer, was sie nicht bezahlen könnten, weil das Geld ja alles im Betrieb investiert ist. Und somit müssten sie verkaufen, damit sie die Steuern überhaupt bezahlen können.
Die SPD widerspricht. Die Steuer können nachträglich aus Firmengewinnen gezahlt werden.
Wir wollen darüber hinaus selbstverständlich auch im Blick behalten, dass wir Arbeitsplätze in Deutschland sichern und werden dafür auch vorschlagen, dass wir mit sehr weitreichenden Stundungsregelungen die Möglichkeiten geben, dass anfallende Steuer auf 20 Jahre gestreckt werden.
Die SPD schlägt auch für alle anderen Erbschaften eine Reform vor. Aktuell dürfen Elternteile alle 10 Jahre 400.000 Euro an Kinder vererben oder verschenken, steuerfrei. Stattdessen soll jeder Mensch künftig einen sogenannten Lebensfreibetrag in Höhe von 1 Million Euro bekommen. Das selbstgenutzte Eigenheim soll außerdem steuerfrei bleiben. Der Koalitionspartner CDU tritt auf die Bremse und verweist auf ein in diesem Jahr anstehendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sich mit der Erbschaftssteuer befasst.
Das sollten wir auf jeden Fall abwarten. Und gleichzeitig würde ich auf gar keinen Fall die Unternehmen verunsichern. Allein die Debatte darüber, dass Unternehmen mehr beispielsweise belastet werden, führt dazu, dass sie keine Planungssicherheit haben.
Noch fehlen einige Details im SPD-Vorschlag, zum Beispiel die Steuersätze, wenn Freibeträge überschritten werden. Die SPD will Bewegung in das Thema Erbschaftssteuer bringen, möglicherweise dem Verfassungsgericht zuvorkommen. Mit CDU und CSU ist der Vorschlag noch nicht abgesprochen und auch die Bundesländer werden vermutlich mitreden wollen, denn die Erbschaftssteuer ist eine Ländersteuer.
Knapp 2 Wochen nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana muss der Betreiber der betroffenen Bar in Untersuchungshaft. Das hat das zuständige Schweizer Gericht entschieden. Die Staatsanwaltschaft hatte den Antrag mit Fluchtgefahr begründet. Die Ehefrau des Barbetreibers bleibt auf freiem Fuß. Bei dem Feuer kamen in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben. 116 erlitten teils schwere Brandverletzungen. Mit den Golden Globes ist in der Nacht der erste wichtige Filmpreis des Jahres verliehen worden. Die großen Gewinner in Beverly Hills waren die Actionkomödie One Battle After Another und die britische Serie Adolescents mit jeweils 4 Auszeichnungen. Die Golden Globes gelten als Stimmungstest für die Oscars im März.
Ein Preis nach dem anderen für One Battle After Another. Darunter beste Komödie, bestes Drehbuch und beste Regie. Der groteske Politthriller mit Leonardo DiCaprio handelt von einem gealterten Revolutionär, der ins Visier eines korrupten Militäroffiziers gerät. Ihr seid so großzügig mit eurer Zuneigung zu mir und diesem Film. Das nehme ich gerne an. Bestes Drama wird Hamlet, ein Film über die Trauer von William Shakespeare und seiner Frau Agnes nach dem Tod ihres gleichnamigen Sohnes.
Wozu hast du denn Lust, Hamlet?
Ich wäre gern ein Schauspieler mit einem Schwert.
Seinen ersten Golden Globe gewinnt Timothy Chalamet für seine Rolle als aufstrebender Tischtennisspieler in Marty Supreme. Politische Botschaften gibt es nur auf dem roten Teppich, wo einige Stars mit Anstecknadeln an Autofahrerin Renee Good erinnern, die vor wenigen Tagen von einem Beamten der US-Einwanderungsbehörde erschossen wurde.
Erst der Schnee, jetzt das Eis. Der Winter sorgt mit Tief Gunda weiter für Einschränkungen im Verkehr. Vielerorts mit Regen, der auf dem eiskalten Boden schnell gefriert. Am Morgen war die westliche Landeshälfte betroffen. Wie hier auf der A1 gab es Staus und Unfälle. Am Frankfurter Flughafen fiel etwa jede 10. Verbindung aus. Inzwischen hat sich die Glatteisgefahr nach Osten verschoben. Dort war heute aber auch Winterspaß angesagt. Im Erzgebirge lockte der eingefrorene Blauenthaler Wasserfall wagemutige Eiskletterer. Und damit zur Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 13. Januar.
Atlantiktiefs bringen uns wechselhaftes und deutlich milderes Wetter. Richtung Osten kann es aber nochmal gefährlich glatt werden, da dort heute Nacht noch länger Schnee oder gefrierender Regen fällt, sonst überwiegend Regen. Morgen ist es meist wolkenverhangen oder neblig trüb. Im Nordosten bei Regen anfangs noch Glättegefahr, sonst regnet oder nieselt es nur hier und da. Vom Oberrhein bis zu den Alpen gibt's auch öfter Sonnenschein. Am Rhein heute Nacht 7 oder 6 Grad, im Osten wird es nochmal frostig kalt. Dort morgen um oder knapp über 0, im Südwesten dagegen über 10 Grad. Ähnliches Wetter erwartet uns auch Mittwoch. In den folgenden Tagen ist es vielerorts grau, hier und da nass und weiterhin recht mild. Aber auch die Sonne findet gelegentlich ein paar Lücken.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr geht es bei Ingo Zamperoni um den Aufstand gegen das Mullah-Regime und die Hoffnungen und Ängste der Iraner in Deutschland. Außerdem, wie genau will die SPD die Erbschaftssteuer reformieren? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.